Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie hat die Missstände in der Fleischbranche für eine breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Behörden und Gewerkschaften sind sie schon lange ein Dorn im Auge. Heute hat die Bundespolizei in 5 Bundesländern eine Großrazzia durchgeführt. Der Verdacht, die illegale Einschleusung von osteuropäischen Arbeitskräften, mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem im Programm die Energiewende, die der Wirtschaftsminister beschleunigen will mit dem Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen. Zunächst aber nach Berlin, wo Altmaiers Kollege Finanzminister Olaf Scholz heute höchst unangenehme Zahlen präsentiert hat. Es ging um die Finanzplanung der kommenden Jahre. Allein 96 Milliarden Euro neue Schulden sollen im kommenden Jahr aufgenommen werden zur akuten Krisenbewältigung. Doch auch danach sieht es nicht gerade entspannt aus. Aus Berlin berichtet Theo Gers.
Die Zahlen im Haushaltsentwurf sind eindeutig. Im Vergleich zum Ausnahmejahr 2020 fährt Finanzminister Olaf Scholz zwar Ausgaben und Neuverschuldung zurück, aber 2021 wird wieder ein Corona-geprägtes Ausnahmejahr. 413,4 Milliarden Euro will der Finanzminister ausgeben, ein knappes Viertel davon, 96,2 Milliarden, wird mit neuen Schulden finanziert. Dafür wird erneut die Schuldenbremse des Grundgesetzes ausgesetzt. Auch die Investitionen, insgesamt 55 Milliarden Euro, zeigen, Scholz will das Land und seine Wirtschaft weiter mit sehr hohen Extraausgaben aus der Krise führen.
Wir werden nicht gegen die Krise ansparen, das ist Teil unseres ökonomischen Konzepts.
Mit Schulden die Krise überwinden, das Konzept überzeugt nicht jeden. Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP, hält dagegen.
Die Große Koalition, und ich bin hier sehr enttäuscht von der CDU-CSU, muss irgendwann mal kapieren, dass man die viertgrößte Marktwirtschaft der Welt nicht auf Dauer auf Pump finanzieren kann. Da hätten Zeichen kommen müssen. All diese Zeichen für die Zukunft fehlen.
Ging es nach der FDP, müsste die Schuldenbremse schon nächstes Jahr wieder eingehalten werden. Dann aber läge die Neuverschuldung bei 10 und nicht, wie bei Scholz, bei 96 Milliarden Euro. Doch wie das zu erreichen wäre, sagt Fricke nicht. Scholz hingegen ist von seiner Antikrisenpolitik überzeugt.
Wir gehen die ganze Wegstrecke, die wir mit unserem Krisenprogramm dieses Jahres begonnen haben, mit dem Stabilisierungsprogramm, mit dem Konjunkturprogramm zu Ende. Da spielt der Haushalt 2021 eine zentrale Rolle. Wir wollen das, was wir erfolgreich auf den Weg gebracht haben, auch zu Ende bringen.
Zu dieser Wegstrecke gehört auch, ab 2022 die Schuldenbremse wieder einzuhalten, ihre Spielräume jedoch auszunutzen. Und ausnutzen heißt, dass zumindest der Bund jedes Jahr neue Kredite aufnehmen könnte. 10 Milliarden Euro etwa 2022, 5 Milliarden 2024. Das aber heißt auch, die schwarze Null, also Neuverschuldung Null, wird es bis auf Weiteres nicht geben. Das hat inzwischen auch die CDU-CSU geschluckt, so deren Haushälter Eckart Rehberg am Morgen im Deutschlandfunk.
Der sagt, er bekommt in der kommenden Legislaturperiode, also bis zum Jahr 2025, wieder eine schwarze Null zustande. Das würde ich für politisch verwegen halten.
Rehberg kennt die absehbaren Haushaltsprobleme genau. In der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 klaffen derzeit große Löcher. Es fehlen 131 Milliarden Euro, denen gerade mal Rücklagen von 48 Milliarden gegenüberstehen. Es sind die Überschüsse aus den guten Jahren bis 2019. Um den Rest abzudecken, braucht Scholz jeden Cent. Weiß auch Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Ich finde das ziemlich dreist, was Olaf Scholz vorgelegt hat für die Jahre ab 2022. Er kippt seine großen Haushaltslöcher einfach der nächsten Regierung vor die Füße. Das ist keine seriöse Haushalts- und Finanzplanung.
Tatsächlich muss Scholz oder sein Nachfolger sich nach 2022 gewaltig strecken. Wie die Löcher gestopft werden könnten, will Olaf Scholz beim nächsten Haushaltsentwurf aufzeigen.
Aus Berlin berichtete Theo Gers. Die Corona-Pandemie schickt zwar die Volkswirtschaften rund um den Globus auf Talfahrt, was aber nicht bedeutet, dass sie die Menschen ärmer macht in Summe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Menschen weltweit auch im Jahr der Corona-Krise reicher werden, schätzt die Allianz in ihrem aktuellen Vermögensbericht, für den sie Daten aus Geldvermögen und Verschuldung privater Haushalte auswertet. Nicht Immobilien, dafür aber Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere sowie Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionsfonds. Schon 2019 war in dieser Hinsicht ein Rekordjahr mit einem Vermögensplus von fast 10% und auch 2020 könnte unterm Strich ein Plus stehen, vor allem wegen der nach wie vor steigenden Börsen, berichtet Brigitte Scholtes.
Auch das Pandemiejahr 2020 dürfte besser werden als zunächst befürchtet, sagte Ludovic Subron, Chefvolkswirt der Allianz, auf einer Videokonferenz.
Dieses Jahr wird natürlich schlechter, aber wiederum helfen Geld- und Fiskalpolitik, sodass die meisten Sparer die Krise wohl mit einem blauen Auge überstehen werden.
So hatten die Sparer im ersten Quartal wegen des Börseneinbruchs zwar deutliche Verluste erlitten, doch die dürften sie wegen der Hilfspakete schon wieder aufgeholt haben. Bis zum Ende des zweiten Quartals, so schätzt die Allianz, dürfte damit das Geldvermögen um 1,5% gegenüber 2019 gestiegen sein. Und auch das Gesamtjahr, ein Jahr also der tiefsten Rezession seit 100 Jahren, dürfte für die Sparer im Plus enden. Ohne eine dramatische Verschlechterung der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Lage erwartet die Allianz sogar einen Zuwachs um 2,7%. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den knapp 60 untersuchten Ländern, sagte Subron.
Was sich in den letzten beiden Jahren schon andeutete, wird 2019 langsam zur Gewissheit. Der Aufholprozess der Schwellenländer ist ins Stocken geraten, bereits vor Corona.
Und mit Corona gilt das erst recht, vermuten die Autoren der Studie. 2019 war das Nettogeldvermögen pro Kopf in den Industrieländern 22 Mal so hoch wie in den Schwellenländern, zu denen die Allianz auch immer noch China zählt. Dabei hatten die Menschen in den Schwellenländern zwischen der Jahrtausendwende und 2016 kräftig aufgeholt. Gut 5 Milliarden Menschen leben in den knapp 60 Ländern, die die Allianz in ihren Vermögensbericht einbezieht. Von denen besaßen im vergangenen Jahr die reichsten 10%, etwa 84% des gesamten Vermögens. Die superreichen 1% der Menschen verfügen über fast 44%. Das entspricht einem durchschnittlichen Nettogeldvermögen, also ohne Immobilien, von 1,2 Millionen Euro. Das Vermögen der deutschen Sparer hat im vergangenen Jahr deutlich um gut 7% zugelegt. Im Schnitt besaß jeder Deutsche netto 57.100 Euro. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich aber nur auf Rang 18. Die USA bleiben weltweit Spitze. Immerhin, wirkliche Aktienmuffel sind die deutschen Sparer in Zeiten niedriger Zinsen offenbar nicht mehr, sagt Arne Holzhausen, Leiter Versicherung und Vermögensmärkte bei der Allianz. Und das trotz der Börsenschwankungen.
Das ist auch, was wir erstaunlicherweise in der Krise gesehen haben, dass dieser starke Einbruch, den wir im Februar, März gesehen haben, nicht dazu geführt hat, dass viele sich zurückgezogen haben, sondern dass viele sogar gesagt haben, oh, das ist ja das erste Mal relativ günstiger Einstiegsniveaus.
Bankeinlagen aber bleiben vorerst der Deutschen liebstes Sparprodukt.
Über den Weltvermögensbericht der Allianz Brigitte Scholtes und Themawechsel. Spätestens 2038 sollen nach und nach alle Kohlekraftwerke abgeschaltet werden in Deutschland. Ende 2022 geht das letzte Atomkraftwerk vom Netz, aber der Ökostromausbau, der kommt nur langsam voran. Vor allem lange Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen sowie Proteste und Klagen von Anwohnern und Naturschützern haben in letzter Zeit den Bau neuer Wind- und Solarparks erschwert. Ja, und das soll sich nun ändern, möglichst schon Anfang 2021. Die Bundesregierung hat heute eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, auf den Weg gebracht. Was genau geplant ist, Nadine Lindner.
Im Mittelpunkt dieser EEG-Novelle steht eine Zahl, die 65. Denn mindestens 65% soll der Anteil des Ökostroms am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 betragen. Das ist eine deutliche Steigerung. Heute liegt der Ökostromanteil am Stromverbrauch bei gut 50%. CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der auch für die Energiethemen zuständig ist, sagte kurz nach der Zustimmung des Bundeskabinetts zu seinen neuen Zielen im EEG:
Wir können uns die Vollendung der Energiewende in dieser eindrucksvollen Art und Weise leisten. Wir setzen konkrete jährliche Ausschreibungsmengen fest. Wir haben aber auch einen Mechanismus für Evaluation und Nachsteuerung, den wir gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium erarbeitet haben, um sicherzustellen, dass wir das 65%-Ziel erreichen, und zwar nicht erst mit einer riesigen Kraftanstrengung im Jahre 2030, sondern auf dem Weg dorthin, damit der Ausbau und der Zubau kontinuierlich vorangeht.
In den Bundesländern wird also regelmäßig überprüft, ob sie die Ökostromziele erreichen. Außerdem soll regelmäßig gecheckt werden, ob die Ausbauziele für Grünstrom noch mit dem realen Stromverbrauch mithalten können. Die Solarenergie soll künftig eine größere Rolle spielen, mit Hilfe von größeren Solaranlagen, zum Beispiel auf Supermärkten, die über Ausschreibungen gefördert werden. Den Zuschlag erhält dann derjenige, der am wenigsten Subventionen benötigt, so sieht es der Gesetzesentwurf vor. Ziel ist ein Anstieg bei der Solarenergie auf 100 Gigawatt im Jahr 2030 von jetzt 52 Gigawatt. Um mehr Akzeptanz bei der umstrittenen Windkraft an Land zu erreichen, die auf 71 Gigawatt ausgebaut werden soll, sieht die EEG-Novelle günstigere Bürgerstromtarife für Anwohner vor. Betreiber neuer Windkraftanlagen sollen der Standortgemeinde zudem pro Jahr bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die eingespeiste Strommenge zahlen. Die EEG-Umlage, die auch regelmäßig für Ärger sorgt, wird dem Entwurf zufolge im kommenden Jahr auf 6,5 Cent und 2021 dann auf 6 Cent gedeckelt. Die Ökostromumlage macht insgesamt rund ein Viertel des Strompreises aus und liegt derzeit bei 6,7 Cent pro Kilowattstunde. Die Reaktionen auf die EEG-Novelle kamen zahlreich und prompt. Für den Bundesverband Erneuerbarer Energien, der sich für alle Sparten von erneuerbaren Energien stark macht, äußerte sich die Vorsitzende Simone Peter gegenüber dem Deutschlandradio.
Es braucht umfassende Nachbesserungen am Entwurf des Erneuerbaren Energiengesetzes im weiteren parlamentarischen Verfahren, denn der jetzige Rahmen reicht nicht aus, um Energiewende wieder zu beleben, der Wirtschaft klare Perspektiven zu geben und die Klimaschutzziele zu erreichen.
Positiver hingegen äußert sich der Bundesverband der deutschen Industrie. Es sei höchste Zeit für eine ehrgeizige EEG-Novelle. Das gebe den Unternehmen Investitionssicherheit.
Soweit Nadine Lindner zum Gesetzentwurf, der das EEG reformieren soll, den die Windenergiebranche noch kritisch sieht. Wir haben es gehört. Darin wird zwar festgehalten, dass es eine Übergangsregelung geben soll für Windkraftanlagen, die älter als 20 Jahre sind und aus der Förderung herausfallen. Wie die Regelung jedoch aussehen soll, das bleibt bislang noch offen. Diese soll nun an einem runden Tisch gefunden werden. Droht also doch ein Rückschlag beim Ausbau der Windkraft? Johannes Kulms hat in Schleswig-Holstein nachgefragt.
Wenn Klaas Aal die Früchte seiner Arbeit besichtigen will, muss er nur vor die Bürotür treten. Hier, ganz nah am Nordseedeich, sind gerade 12 alte Windräder durch 12 neue ausgetauscht worden.
Und da ist eine ganze Reihe runter, ist dort neu ersetzt worden, die wir jetzt gerade umgesetzt haben.
Wie hoch ist die neue, bis also Flügelspitze?
Wir haben eine Gesamthöhe von 150 Meter.
Klaas Aalt ist Geschäftsführer des Dirkshof. Vor mehr als 30 Jahren stieg der betriebnahe Niebüll in die Windenergie ein und hat seitdem die Errichtung vieler Windparks in Deutschland begleitet. Ältere Anlagen gegen neuere und leistungsstärkere auszutauschen, sei sowohl ökologisch wie ökonomisch die beste Lösung, heißt es aus der Windkraftbranche. Doch immer häufiger verzögert sich das Repowering oder wird ganz verhindert. Zum Beispiel durch neue Höhenbegrenzungen für die Anlagen oder veränderte Bestimmungen beim Arten- und Emissionsschutz.
Das Problem ist, dass unheimlich viele Windkraftanlagen nach 20 Jahren der Förderung vor der Aufgabe stehen, sich selbst im Markt behaupten zu müssen, als dann natürlich 20 Jahre alte Maschine.
Im Jahre 2000 hatte die damalige rot-grüne Bundesregierung das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, verabschiedet. Dieses garantierte den Betreibern von Windkraftanlagen über 20 Jahre eine feste Vergütung für den produzierten Strom. Bis zum Jahr 2025 könnten tausende Windräder betroffen sein, für die die Förderung ausläuft. Insgesamt 15.000 Megawatt Windkraftleistung seien damit in den nächsten 5 Jahren gefährdet, was etwa 15 großen Kraftwerksblöcken entspräche, wie kürzlich das Handelsblatt ausgerechnet hat. Gleichzeitig würden zunehmend Netzbetreiber signalisieren, nach dem Ende der 20-jährigen Förderung nicht mehr länger Windstrom ins Netz einspeisen zu wollen, weil die Produktion nun mal Schwankungen unterworfen sei, berichtete die Zeitung weiter. Läuft die Festvergütung aus, richten sich die Preise nach der Strombörse. Doch die dort zuletzt festgelegten 3 Cent pro Kilowattstunde seien zu niedrig für einen Weiterbetrieb, sagt Windkraftmann Aalt.
Im Weiterbetrieb brauchen wir die 4,5 bis 5 Cent. Die sehen wir im Markt derzeit nicht. Und dadurch bedingt kann man davon ausgehen, dass die Anlagen, die aus dem EEG rauslaufen, und wenn sie dann weiterlaufen, nur so lange weiterlaufen, bis sie den ersten großen Schaden haben. Und dann haben sie einen Haufen Schrott.
Klaas Aalt appelliert an die Politik, hier zu handeln. Würden Windräder länger am Netz bleiben, sinke auch ihr CO2-Abdruck, der hier beim Abbau der Anlagen entsteht. Aalt schlägt deswegen einen CO2-Bonus vor, um den Betreibern einen Anreiz zu geben, ihre alten Anlagen noch länger zu nutzen.
Unser Wunsch ist es natürlich, dass keine Anlage, die 20 Jahre lang eine Vergütung gekriegt hat, noch eine zusätzliche Vergütung braucht, um weiter betrieben zu werden.
Sagt Markus Rach, Landesgeschäftsführer des Bundesverbands Windenergie in Schleswig-Holstein.
Wir sind der festen Überzeugung und wir wissen es auch, dass wir mit unserer Windenergie-an-Land-Technologie auch über 20 Jahre hinaus konkurrenzfähig sind, wenn wir auf einen Markt treffen, der gerecht ist.
Diesen Markt gäbe es allerdings derzeit nicht, so die Darstellung des Windkraftlobbyisten. Wegen der Corona-Pandemie seien der Strombedarf zurückgegangen und damit auch die Preise gesunken. Brach rechnet erst in ein bis zwei Jahren wieder mit einem deutlichen Anstieg der Strompreise. Für diesen Zeitraum regt er eine Übergangsfinanzierung an, um alte Anlagen am Netz zu halten, die nicht gegen neue Anlagen ausgetauscht werden können. Thorsten Faber leitet an der Hochschule Flensburg das Wind Energy Technology Institute. Es wäre grob fahrlässig, alte Anlagen und damit oftmals bei der Bevölkerung akzeptierte Standorte aufzugeben, so Faber. Sein Eindruck?
In der letzten Zeit ist sehr wenig passiert im Bereich Windenergie. Es war sehr destruktiv, was aus politischer Richtung kam. Und ich kann nur hoffen, dass es da einen Wandel gibt, weil die Alternativen sind nicht sonderlich groß, die wir haben.
Eindrücke aus Schleswig-Holstein waren das von Johannes Kulms. Auch in der Fleischbranche soll sich ab dem kommenden Jahr einiges ändern. Kerntätigkeiten wie Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten sollen künftig nicht mehr von betriebsfremden Beschäftigten ausgeführt werden dürfen. Werkverträge und Leiharbeit sollen von 2021 an verboten sein, so sieht es das neue Gesetz vor. Und die Missstände in der Fleischbranche gehen offenbar weiter. Heute sind Ermittler zu einer Razzia ausgerückt in 5 Bundesländern, weil Beschäftigte mit gefälschten Papieren nach Deutschland gekommen sein sollen. Ein Durchsuchungsschwerpunkt liegt dabei in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Von dort berichtet Cornelia Müller.
Da wurden einige unsanft geweckt in den frühen Morgenstunden, vor allem in Weißenfels. Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland.
Wir haben bislang weit über 70 Objekte durchsucht. Es sind im Laufe des Tages auch noch welche hinzugekommen. In Weißenfels ist, was diese Arbeiter angeht, der absolute Schwerpunkt. In Niedersachsen hatten wir zum Beispiel hauptsächlich die Geschäftsräume der Firmen, die wir also hier also ermittelt haben, und auch teilweise Aufenthaltsorte, das heißt also Wohnungen der Beschuldigten. Dementsprechend waren wir auch dort in Niedersachsen als zweiten großen Schwerpunkt eingesetzt. Nebenbei noch 3 andere Bundesländer, wobei es sich hier nur um einzelne Wohnungen oder Geschäftsräume handelte.
Es geht um den Verdacht dubioser Machenschaften 2 Zeitarbeitsfirmen, eine aus Deutschland, eine aus Polen. Die betroffenen Betriebe sollen in den vergangenen 6 Monaten Menschen aus Osteuropa mit falschen Dokumenten nach Deutschland geholt haben. Seit April ermitteln die Staatsanwaltschaft Halle und die Zweigstelle Naumburg bundesweit gegen 10 Hauptverdächtige mit deutscher, polnischer und ukrainischer Staatsbürgerschaft. Polizeisprecher Christian Meinhold.
Wir haben auch heute 6 angetroffen. Da laufen dementsprechend auch die Vernehmungen noch und die strafprozessualen Maßnahmen. Ziel heute war es nicht, irgendwelche Haftbefehle zu vollstrecken, sondern wirklich wiederum weitere Erkenntnisse für die Ermittlungen zu gewinnen.
Heute dann die Razzien, Beweise wurden gesichert und auch Firmenvermögen beschlagnahmt. 1,5 Millionen Euro nennt die Bundespolizei. Der Vorwurf, die Arbeitsvermittler hätten Nicht-EU-Bürger mit gefälschten Ausweisen ausgestattet und ihnen so eine neue Identität verschafft. Andere kommen als vermeintliche Studenten für einen Semesterferienjob.
Hier geht es um ukrainische Staatsangehörige, die sagen, sie wären Studenten, also eingeschrieben an einer Universität in der Ukraine und dann dementsprechend in ihren Semesterferien hier arbeiten. Auch hier sind wir natürlich dran, jetzt zu beweisen, dass diese Bescheinigungen ge- oder verfälscht sind. Das ist tatsächlich Hintergrund der heutigen Ermittlungen.
Im Zollamt Halle wurden anschließend 40 mutmaßlich illegale Arbeiter anschließend erkennungsdienstlich überprüft. Ihnen droht die Abschiebung.
Diese Entscheidung trifft die Ausländerbehörde und dementsprechend dann mit einer Ausreiseverfügung tatsächlich Deutschland verlassen. Sie waren und sind illegal hier, also muss das Ganze auch irgendwann wieder beendet werden.
Gegen Schlachtbetriebe wie Tönnies, der in Weißenfels mit etwa 2200 Mitarbeitern agiert, wird laut Bundespolizei nicht ermittelt. Hier gab es laut Unternehmen heute auch keine Durchsuchungen.
Über die bundesweite Razzia in der Fleischbranche Cornelia Müller. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst, die gingen auch heute weiter in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg. Und die Gewerkschaft Verdi hat bereits angekündigt, dass weitere Aktionen auch gegen Ende der Woche folgen könnten. Aber zumindest Postkunden können inzwischen aufatmen. Dort sind Streiks vom Tisch. Verdi hat sich in der 3. Verhandlungsrunde mit dem Bonner Konzern auf einen neuen Tarifvertrag für die 140.000 Beschäftigten geeinigt. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Ab dem 1. Januar kommenden Jahres gibt es für die Mitarbeiter der Deutschen Post 3% mehr Geld. Ein Jahr später noch einmal weitere 2%. Zusätzlich dazu soll die Mehrarbeit in den vergangenen Monaten noch einmal mit einer weiteren Extrazahlung im November von 300 € gewürdigt werden, heißt es von Post- und Gewerkschaftsseite. Mit Beginn der Corona-Krise war vor allem das Paketaufkommen zeitweise auf Vorweihnachtsniveau angestiegen. Für die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocic ist der neue Tarifvertrag mit 28 Monaten Laufzeit ein gutes Verhandlungsergebnis mit einer nachhaltigen Lohnerhöhung. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft 5,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von nur einem Jahr gefordert. Tausende Beschäftigte hatten in den vergangenen Wochen an vielen Standorten in ganz Deutschland für mehr Geld gestreikt. Der neue Tarifvertrag sei ein Zeichen der Wertschätzung, das sich einerseits finanziell niederschlage, sagte Postpersonalvorstand Thomas Ogilvy. Andererseits biete er auch eine Perspektive und Schutz für die Mitarbeiter. Denn die Einigung sieht vor, dass betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 ausgeschlossen sind.
Aus Bonn, Jörg Sauerwein. Nicht nur die Post profitiert von der Pandemie, auch die Wohnmobilbranche erlebt einen regelrechten Boom, was aber nicht bedeutet, dass es auch an der Börse gut läuft. Der Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert legte heute nur einen durchwachsenen Börsenstart hin. Dazu hören wir gleich mehr, aber zunächst zum Unternehmen selbst und seiner wechselhaften Geschichte. Gabriel Wirth.
Zumindest geschäftlich läuft es derzeit rund bei Knaus Tabbert. Das war nicht immer so. Vor 12 Jahren, im Oktober 2008, musste der Hersteller von Reisemobilen und Caravans Insolvenz anmelden. Es war das erste bekannte Unternehmen in Deutschland, das nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers pleite ging. Zwei niederländische Finanzinvestoren stiegen ein und fingen an, die Firma aus dem niederbayerischen Jandelsbrunn zu sanieren. Offensichtlich mit Erfolg. Die Zahl der Mitarbeiter ist seither deutlich gestiegen, auf nun rund 3000. Das Unternehmen produziert mittlerweile auch mehr Wohnwagen und Reisemobile als damals, und zwar im vergangenen Jahr insgesamt 26.000. Der operative Gewinn lag bei 64 Millionen Euro. Die Corona-Krise hat diesen Aufschwung zwar gebremst, Knaus Tabbert musste die Produktion pandemiebedingt für mehrere Wochen herunterfahren, doch die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Campingurlaub liegt im Trend. Knaus Tabbert arbeitet mittlerweile an der Kapazitätsgrenze, wie es heißt. Mit dem Geld aus dem Börsengang will der Vorstand die Produktion in Ungarn erweitern. Zum Großteil jedoch machen die beiden Finanzinvestoren Kasse. Sie trennen sich von zahlreichen ihrer Aktien. Allerdings wollen sie zusammen auch nach diesem Börsengang die Mehrheit am Unternehmen behalten. Offenbar gehen sie davon aus, dass der Campingboom weiter anhält.
Soweit Gabriel Wirth. Und die Anleger sind da offenbar eher skeptisch, was den Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert angeht. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie ist der Börsengang gelaufen?
Es war wirklich ein sehr holpriges Börsendebüt. Zwar sind die Voraussetzungen im Prinzip gut, das haben wir ja eben gehört. Caravans und Wohnmobile sind in diesen Corona-Zeiten im Trend. Ja, und wir haben auch vor der Börse große Wohnmobile gesehen, Wohnanhänger. Und wenn man sich die Fahrzeuge ein bisschen genauer anschaut mit einfachem Camping, hat das längst nichts mehr zu tun. Da ist ein richtiges Bad drin, eine Küche. Wer will, kann sich bei den großen Fahrzeugen sogar eine Waschmaschine einbauen lassen. Allerdings der Ausgabepreis für die neuen Aktien am unteren Ende der Preisspanne, das Volumen kleiner als erwartet. Es ist nicht so gut angekommen, dass ein Großteil des Geldes an die Altaktionäre fließt. Die Aktien, der Ausgabepreis lag bei 58 Euro. Am Nachmittag kosten sie nur noch 54,50 Euro.
Und dann gibt es nun eine Tarifeinigung bei der Deutschen Post. Wir haben es gehört. Gibt es darauf eine Kursreaktion?
Ein deutliches Plus sehen wir bei den Aktien der Deutschen Post. Sie steigen um 1,7%. Das Paketgeschäft boomt ja in diesen Corona-Zeiten. Das hat noch einen weiteren Schub sogar bekommen. Mitarbeiter wurden bereits mit einem Bonus von 300 Euro in der Corona-Krise belohnt.
Daimler will am Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim nach Betriebsratsangaben rund 4000 Stellen abbauen. Wie kommt das an?
Daimler-Aktien sind im Plus, sie steigen um 1,7%. Der Konzern schreibt ja tiefrote Zahlen. Daimler wollte sowieso den Gürtel enger schnallen und die Lage hat sich durch Corona noch einmal verschärft. Überhaupt, die gesamte Branche ist im Umbruch. BMW will jetzt die Produktion von Elektroantrieben in Deutschland ausbauen und investiert dafür 100 Millionen Euro an seinem Standort in Leipzig. BMW-Aktien steigen um 1%.
Und gute Geschäftszahlen gab es vom amerikanischen Sportartikelhersteller Nike.
Die Aktien zwischenzeitlich auf Rekordhoch von Nike. Die Konkurrenz hier in Deutschland kann mit von profitieren. Adidas-Papiere steigen um 4,5%, ähnlich die Papiere von Puma.
Der DAX, wie hält er sich?
Kann sich zwar immer noch deutlich im Plus halten, ist aber deutlich von seinem Tageshoch entfernt, steht jetzt nur noch 0,5% höher bei 12.653 Punkten.
Schauen wir noch kurz auf den Devisenmarkt.
Der Euro wird mit einem Dollar 16,85 gehandelt, die Umlaufrendite von -0,53 auf -0,52% gestiegen und die Feinunze Gold kostet 1.870,22 Dollar.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Zum Tod des Schauspielers Michael Gwisdek gleich mehr in Kultur heute hier nach den Nachrichten. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.